I'm Olivia Gomer Hicks, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 299. Heute mit allem, was ihr wissen müsst zum Standard-Bannings und diesen krass großen Standard-Bannings, die wir haben. Alles über Sonic the Hedgehog mit neuen Kartendesigns teilweise. Mhm. Sehr, sehr cool. Und wir reden über ein 11-Stunden CEDH Commander-Turnier. Beziehungsweise das war nur eine Runde, um genau zu sein.
Das Finale, ja.
Und ja, das sind so unsere drei Themen. Wenn wir noch Zeit haben, Ask Us Anything. Ihr kennt das. An meiner Seite natürlich, ich bin nicht alleine, der liebe Robin. Robin, an diesem, ich glaube, zweitheißesten Tag des bisherigen Jahres. Morgen kommt der noch heißere Tag.
Yes.
Wie geht's dir?
Ganz gut. Also das Wetter ist natürlich übermäßig heiß, aber man bleibt hydriert mit verschiedenen Getränken, yes, natürlich. Aber halt krasse Themen. Also gerade das, ja, CDH-Thema, das liegt mir schon länger auf der Liste, weil das ich das richtig so ulkig fand. Das ist eine ältere Story, aber ich will es halt unbedingt drüber sprechen. Aber bevor wir reinspringen, natürlich der Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefuelt sind von Holy Day. Getränke, die euch durch diese heißen Zeiten durchleiten. Und ihr könnt uns unterstützen, dabei Holy Getränke genießen, indem ihr bei weareholy.com/radioraffnika vorbeischaut. Und wenn ihr was einkaufen wollt, sei es von den Eistee-Sorten oder den Energy-Sorten oder den Hydration-Sorten oder den Milchshake-Sorten, gerade alles mit Eiswürfel und gerade Milchshakes, wenn man da wirklich sehr gekühlte Milch oder Milchvarianten für verwendet, ist das sehr, sehr zu empfehlen.
Ja.
Könnt ihr beim Checkout Geld sparen und uns supporten mit den Codes Ravnica10, 10% oder Ravnica5, wenn ihr es erstmal bei Holy einkauft mit unserem Code, eben 5 Euro komplett sparen. Empfehlen können wir immer das Probierpaket, da hat man einmal alle Geschmacksrichtungen mit drin. Und du hast da was genau?
Ich habe den Capybara Colada, das ist tatsächlich mein neuer Lieblings-Energy-Drink. Mhm. Vorher war es so viel der Gorilla und sowas in dieser Richtung, aber der Capybara, ich bin halt ein Pina Colada-Boy. Mhm. Ich liebe Pina Colada, das ist tatsächlich so, ja, ein kleiner Guilty Pleasure von mir. Und jetzt gibt's den auch als Energy-Drink und ich hänge die ganze Zeit cool, so, das ist nice.
Sehr gut, sehr gut. Und dann haben wir noch ein paar Ankündigungen zu machen.
Oh, yes.
Und das betrifft auch schon dieses Wochenende, wo ihr das, yes, jetzt gerade hört. Wo kann man dich denn dann zum Beispiel finden?
Genau, ich bin dieses Wochenende auf der Card Madness in Düsseldorf. Wenn ihr auch vor Ort seid, kommt vorbei. Es sind auch ein paar andere Leute dabei. Elderdeem Highlander sind dabei, 40 Live Podcasts sind dabei und Was mit Pappe ist dabei.
Yes.
Und natürlich, wir sind alle eingeladen vom lieben Liplab. Den kennt ihr vielleicht auch hin und wieder mal, der Name mal gefallen.
Sponsert die eine oder andere Unboxing-Episode, ja, ne?
Unboxing-Episode von Radio Ravnica, das ist richtig.
Ja.
Und genau, wenn ihr da seid, kommt vorbei, sagt Hallo und wir quatschen ein bisschen.
Genau, dann haben wir natürlich nächstes Wochenende vom 11. bis zum 13. Juli das Command-Fest, wo wir da sein,
yes,
werden. Da freue ich mich auch schon sehr, mit euch zu zocken. Wenn ihr da seid, sagt gerne Hi und sprecht uns an, wenn ihr eine Runde zocken wollt. Wir versuchen, so available zu sein, wie es geht.
Ja.
Aber darüber hinaus haben wir ein neues Event, was wir auch noch, yes, neben quasi dem Card Madness ankündigen können. Und zwar die Gamescom dieses Jahr wird auch von uns besucht. Wir haben,
yes,
Ende letzte Woche die Bestätigung bekommen, dass wir dafür akkreditiert sind. Dementsprechend, wenn ihr auf der Gamescom seid, haltet Ausschau auf unsere Social Medias, wo man uns eventuell treffen könnte.
Yes.
Wir müssen uns mal noch einen Fahrplan machen, was wir dann da machen wollen.
Es gibt ja wieder eine komplette TCG-Halle, soweit ich weiß. Und
deswegen,
die werden,
ja,
wir auf jeden Fall ganz hart grinden.
Und ich meine, das ist wieder um ein Release drumherum. Deswegen.
Ja, das
schauen wir mal, ob es da vielleicht was zu sehen gibt von Magic the Gathering. Aber damit vorweg würde ich sagen, springen wir mal ins erste Thema. Und das ist eigentlich das Thema schlechthin. Gestern gab es die Ankündigung, dass wir eine neue Banned and Restricted Announcement haben vom 30. Juni 2025. Und es ist eine besondere BNR Announcement, denn es ist, nachdem jetzt die Rotation abgeschafft worden ist, beziehungsweise Stand jetzt 3 Jahre lang ist, es ist eine Rebalancing-Art von Banned and Restricted Announcement. Und ich sag mal, sie haben abgeliefert.
Mhm.
Wir haben 7 Karten im Standard gebannt. Und die Karten sind viele, über die wir auch schon letzte Woche gesprochen haben. Und noch ein paar mehr, was ich ziemlich cool finde.
Ja.
Und zwar haben wir Cori Steelcutter ist gebannt. Wir haben Abuelo's Awakening, das ist die 4-Mana-Sorcery, die meistens Omniscience reanimiert, haben wir gebannt. Wir haben Monstrous Rage gebannt. Auch das war sehr oben, sehr weit oben auf unserem Zettel.
Hm.
Darüber hinaus haben wir noch Hearthfire Hero gebannt bekommen, der Mouse One Drop, der noch Schaden schießt, wenn er stirbt. Dann haben wir Up the Beanstalk, darüber haben wir auch kurz gesprochen letzte Woche.
Wir sind gut im
ebenfalls
Standard.
Gebannt. Ja, wirklich. Die Engine hinter den ganzen Ramp-Decks bzw. Overlord-Decks. Dann haben wir Hopeless Nightmare gebannt, was eine Karte ist, die wir nicht am Schirm hatten, die aber in den Pixie-Decks, in den Bounce-Decks halt viel gespielt worden ist. Ein Ein-Mana-Enchantment, was halt eben eine Karte discarden lässt, den Gegner und zwei Leben verliert. Und die Idee ist, das zu bouncen, immer wieder mit eben der Pixie oder mit This Town Ain't Big Enough, auch gebannt im Standard, um halt eben den Gegner kontinuierlich am Board-Progress zu verhindern und trotzdem Schaden zu machen. Und damit haben wir 7 Karten gebannt. Wir haben quasi alle Top-Decks, die es in den letzten paar Monaten gab, irgendwie adressiert.
Ja.
Ich glaube, der einzige Kandidat, der noch nicht gebannt worden ist, wo aber auch niemand erwartet hat, dass er gebannt wird, ist Vivi Honesty, einfach nur, weil er noch zu frisch ist. Aber was sagst du zu den Bannings? Bist du beeindruckt? Bist du positiv gestimmt?
Ich bin stark beeindruckt und bin sehr positiv gestimmt. Ich find's krass, dass sie halt wirklich einmal hingegangen sind und Standard einfach einmal die komplette Sense gegeben haben. Und das finde ich cool tatsächlich. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Weil ich hatte wirklich Angst davor, dass sie sagen, ja, wir nehmen uns Monsters Rage raus und den Rest, ja, Final Fantasy ist noch so neu, da können wir noch nichts bannen. Also diese dumme Ausrede, die sie immer benutzen. Aber das hier war wirklich mal die Axt im Walde. Wir wollen ein neues Meta. Erfindet neue Decks, spielt alles neu und sie sind ja wirklich ganz, 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 ganz weit runtergegangen, bis zum Self-Bauen, bis zu dem Four-Color-Sur und. Und das finde ich so, so gut, dass das halt einfach so ein Impact für alle hatte. Ich habe das einzige Deck, was bei den Top-Decks, was nicht adressiert wurde, war Dimir Midrange. Das ist so Kaito und so den Red Rogue, wie heißt der denn? Azur Beastbinder, genau. Und Bloodpit Drowner und so weiter spielt. Und ich glaube, das ist das einzige Deck, das nicht so wirklich adressiert wurde. Alle anderen Decks komplett einmal mach neu. Aber kein Deck so, dass man es nicht mehr spielen kann. Man kann immer noch Vivi. Ja. Mit Izzet Prowess spielen, mit Vivi und der neuen Ausrüstung, diesem
Hatten wir letzte Woche auch die Planner irgendwas, Archaeology oder sowas.
Genau. Diese Ausrüstung, die eben das Ähnlichste macht, die Core Steel Cutter, nur halt nicht in der Breite, sondern in der Höhe. Man kann immer noch Maus Agro spielen, also Mono Red Agro, weil Mono Red Agro wird niemals sterben. Das Azorius Omniscience, ja, okay. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das ist aktuell in der Version, in der sie es jetzt gespielt werden, tot. Aber wir erinnern uns, es gibt immer noch diese grüne Kreatur, die, wenn sie am Ende des Kampfes getappt ist, man eine Enchantment oder Kreatur ins Spiel bringen kann. Was immer noch genau dasselbe auslösen kann. Was aber dann einfach ein anderes Deck ist, was cool ist. Also sie haben es wirklich cool gemacht, finde ich.
Total. Und ich bin auch richtig zufrieden mit vielen Sachen. Es gibt halt so ein paar Sachen, wie du schon meintest, sowas wie Stock-Up hatten wir zum Beispiel auch noch relativ weit oben in unserer Liste.
Ja.
Wo aber man auch das Argument gut machen kann, ist, Standard soll ja auch nicht komplett ohne starke Karten auskommen. Also es soll ja schon immer noch ein starkes Standard sein. Und Stock-Up ist halt eine sehr starke Karte. Aber ist auch, to be fair, eine der wenigen 3-Mana-Karten, die man wirklich noch spielen konnte. Und deswegen ist es halt schon was, wo man sagt, okay, lassen wir die halt ganz gut drin. Es gibt halt wirklich noch so ein paar so andere Sachen, die sie auch erwähnt haben, wie Storm Chaser's Talent. Wie heißt das, nicht Job, sondern eine Class ist, die quasi aufwertbar ist, aber die mit einem 1-1er Prowess Otter eben reinkommt und dann eben später selbst nochmal zu einer Engine wird, wenn man sie auf Level 3 hochgewertet hat, wo man dann auch für jede Instant und Sorcery nochmal einen Otter mit Prowess bekommt, was quasi ein Mana 1-1 mit Prowess ist, also quasi so eine etwas schwächere Version von Swift Spear. Und dann später aber trotzdem noch ein Finisher sein kann. Und sie bringen diese ganzen Punkte auch ab. Sie sagen halt auch die Kombination aus This Town Ain't Big Enough und Storm Chaser's Talent, dass man auch das Talent wieder bouncen kann, nochmal neu ausspielen kann, man hat noch eine weitere Kreatur, man kann es halt aufleveln, wenn man es halt nicht mehr bouncen möchte. Das ist halt eben gepaart mit Corey Steel Cutter, hat halt eben dazu gesorgt, dass halt eben diese Synergie-Pieces einfach zu stark sind. Aber sie haben auch darüber hinaus geguckt. Sie haben halt auch noch gesagt, okay, jetzt haben wir quasi Mono Red mit Monstrous Rage und Hearthfire Hero schon adressiert. Was kommt denn danach? Und dass sie dann wirklich nochmal zurückgehen und sagen, hey, wie sieht's denn aus mit den Pixie-Decks? Wie werden die aktuell gespielt? Sie haben ein paar neue Sachen mit drin. Es ist hauptsächlich jetzt Orzhov, Sie spielen zum Beispiel Dark Confidant mit drin, aber auch zum Beispiel sowas wie She Aldred. Und sie sind gar nicht mehr so auf dem Esper-Bounce-Trip, sondern mehr halt, wie gesagt, Orzhov Mid-Range-Bounce-Gedöns so. Und haben dann halt daraus eben Hopeless Nightmare rausgenommen, weil es eben Discard und halt eben nochmal Loss of Life ist.
Und du hast halt jetzt auch noch das sowas wie Momentum Breaker, was einfach eine Enchantment ist aus Aether Drift, wie wir gebounced werden kann und gespielt werden kann, die man jetzt auch spielt, die halt den Gegner eine Kreatur oder einen Vehikel opfern lässt. Und auch das sind immer noch sehr, sehr starke Bounce, bring wieder ins Spiel Enchantments, sag ich mal.
Ja, total. Up the Beanstalk finde ich auch gut. Und da lustig, da gab es auch einen Kommentar in den Erklärungen, die auch diesmal sehr, sehr ausführlich sind. Also wir empfehlen da gerne mal drüber zu schauen.
Zumindest im Standard.
Im Standard. Weil sie sagen, das nimmt halt aktiv Design Space ab. Weil jede Karte, wir hatten es, glaube ich, auch bei Aether Drift mit dem Removal Spell, der eigentlich 5 kostet, aber 3 weniger, wenn es eine getappte Kreatur halt targetet, das triggert Up the Beanstalk. Sie haben gesagt, in Sets, die in Zukunft rauskommen, kam Up the Beanstalk immer wieder auf, weil sie gesagt haben, ah ja, wir würden das gerne teurer machen mit einer alternativen Kost günstiger, aber dann triggert das Up the Beanstalk. Overlord Impending triggert Up the Beanstalk. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir haben die Schnauze voll, wir wollen nicht die ganze Zeit um Up the Beanstalk Design. Raus damit. Und ja, halt, Omniscience haben wir auch dort schon drüber gesprochen. Dieses Abolos Awakening finde ich eigentlich eine, also die Karte liest sich nicht so broken, wie sie dann am Ende war mit der Win-Beteiligung, wie schnell man dann Omniscience eben rauskriegt. Aber ja, also ich dachte erst, das wäre okay, weil man muss quasi X zahlen und dementsprechend wird es halt eine größere Spirit-Kreatur. Und quasi die Downside ist, dass das Enchantment zurückkommt, aber als Kreatur. Aber das hat bei Omniscience, also wenn du dann alles für umsonst spielen kannst, ist es auch egal.
Es ist so drüber.
Ja, aber ja, das ich bin ziemlich begeistert von dem, dass sie das diesmal auch wirklich ernst genommen haben. Wir haben allein in dem Artikel 5 verschiedene Autoren, die sich um die verschiedenen Formate kümmern. Wie glaubst du, wird Standard jetzt aussehen? Glaubst du, jetzt haben wir Platz für Final Fantasy Karten oder müssen jetzt erstmal die alten Sets nochmal aufgearbeitet werden?
Nein, nein, also wir werden Platz haben für Final Fantasy Karten, meiner Meinung nach. Ja, es wird auch so sein, dass wir neue Sachen aufarbeiten, keine Frage. Aber wir werden ganz, ganz, ganz starke Sachen einfach haben, die jetzt rauskommen. Also ich finde es ja jetzt schon cool. Man kann ja jetzt schon, es war jetzt gestern, war ja schon die erste Liga. Und was man jetzt zum Beispiel schon gesehen hat, ist ein 5-0 weiß-rot-grünes Overlord-Deck mit Yuna und Terra. Weil Terra ja Enchantments aus dem Friedhof zurück auf die Hand nimmt und die Overlords sind ja, die sind ja Enchantments.
Ja.
Und man kann damit halt richtig, richtig cool mitarbeiten und hat dann einfach so ein Midrange Get Lost, Summon Origins, einfach so ein richtig krasses Midrange Naya-Deck, was ich krass finde. Rakdos Reanimator ist auf einmal wieder da. Autorius Convoke ist auf einmal wieder da. Es sind andere Decks. Ich habe dann ein blau-weiß-rotes Kontrolldeck gesehen, was dann auf einmal diese ganzen Drachen aus Dings spielt, aus Drangstorm of Taki, was sie vorher halt nicht gemacht haben. Sowas wie Shiko oder so. Die halt einfach strong as fuck ist. Und das ist halt cool, dass man jetzt wirklich sieht, hey, da sind neue, coole Sachen drin.
Voll, voll. Also ich glaube jetzt gerade so zum Schauen, was halt so wirklich, was man so alles spielen kann, das macht schon echt jetzt sehr viel Spaß. Also wir haben auch sehr viele Azorius-Control-Listen, dass wir noch ein anderes, sag ich mal, B-Tier-Deck aus dem früheren Standard, was halt jetzt eigentlich unangetastet blieb. Aber was halt auch sehr drauf gepokert hat, dass man halt Cory Steel Cutter, dass man die Mäuse beantworten kann, meistens halt mit Temporary Lockdown. Und jetzt hast du halt mit Rakdos Decks, die halt wieder so ein bisschen midrangiger sind zum Beispiel, die halt jetzt dann auch wieder sowas wie Fear of Missing Out spielen oder Hazoret Godseeker, Inti, all diese Karten, die ich irgendwie schon gedacht habe, die habe ich schon ja komplett vergessen, dass wir die überhaupt drin haben. Dass die jetzt einfach hier, sehe ich gerade eine 5-0-Liste mit 40 Kreaturen oder 39 Kreaturen in 21 Ländern und das war's so. Und es macht wieder Spaß, sich Standard anzugucken und zu sehen, okay, womit brewen die Leute jetzt herum? Ich habe keine Bedenken, dass es in Zukunft trotzdem an einen Punkt kommen wird, wo man sagt, okay, jetzt haben wir wieder dieselben 4-5 Decks, die sich so rotieren, aber es sind nämlich dieselben 4-5 Decks, die man davor die Monate gesehen hat. Und immerhin, sie haben halt ihr Wort gehalten. Das finde ich halt das Wichtigste, dass sie halt jetzt, ich glaube, nach Etherdrift war der letzte Band, wo sie gesagt haben, so, hey, Standard is flourishing. Und man denkt sich so, what the fuck, reden wir über dasselbe Format? Hier haben sie wirklich den richtigen Blick drauf gehabt und jetzt auch das letzte Proto gesehen. Und sie haben auch gesagt, dass Cory Steelcutter wäre tatsächlich ein Oko-Level-Thread gewesen, wo in Emergency Pan drin gewesen wäre, wenn jetzt kein Standard-Banning quasi anstehen würde. Und das zeigt auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall jetzt wissen, woran sie irgendwie sind und was sie da machen würden. Yes. Wir haben noch ein paar andere kleinere Änderungen, der Vollständigkeit halber kurz darauf eingehen. Yeah. Drei Änderungen in Digital Magic Arena Only Formaten. Wir haben einmal Alchemy. Cory Steelcutter ist suspended, wo sie gerade an einem Rebalance arbeiten. Wir haben in Pioneer Best of One in Arena haben wir Tybalt's Trickery gebannt, weil Leute einfach lieber Roulette spielen anstatt Magic. Mm-hmm. Und wir haben in Historic Counterspell ungebannt, wo ich sagen muss, ich habe das in Historic noch nie so ganz verstanden, warum Counterspell da geunbanned ist. Es ist ein sehr starker Spell, aber ich meine, Historic ist ja schon so mal mindestens Modern Power Level eigentlich. Deswegen habe ich es irgendwie nie verstanden, dass man es da rausgenommen hat, aber ist jetzt wieder drin. Ansonsten, ist dir von den anderen Kommentaren noch irgendwas aufgefallen, von den verschiedenen
Legacy's Bullshit. Formaten? Sorry, Legacy is Bullshit. Ja, sie regen sich über einen Deck auf, und zwar über Ups All Spells, das so funktioniert wie jedes Ups All Spells in jedem anderen Format auch. Das heißt, man hat einfach keine wirklichen Länder drin, sondern mild einfach mit Balustradenspion oder mit Understudied Informer sehr viel seines Decks. Ja. So. Und es gibt halt aktuell 4-5 Content-Kreaturen, die halt regelmäßig sehr viele YouTube-Videos hochladen, die aber halt nicht Meta spielen, sondern weil Content-Kreaturen neigen dazu, Wacky Decks zu spielen, damit ihr mehr da drauf klickt. Wacky Decks kann ich aber nur spielen, wenn ich nicht Turn 1 gekillt werde von einem Deck, was zum Beispiel durch Force of Will einfach auseinanderfällt. Deswegen regen sich diese Content-Kreaturen gerade über dieses Deck auf. Und aus irgendeinem Grund hat Wizard of the Coast das ernst genommen und fängt wirklich an, darüber zu reden, über dieses Deck. Und ich denke mir so, boah, Junge, das Deck existiert seit 15 Jahren. Es ist nicht annähernd so stabil, wie ihr das darstellt, nur weil ihr die ganze Zeit drüber weint und hatet. Boah, es ist diese Reddit-X-Bubble, wo ich schon wieder so halben ja, ansonsten ja. Finde ich es schade, dass in Modern nicht irgendwie Energy DX gekriegt hat. Also Energy ist so ein bisschen the pinnacle of gerade alles. Viele Leute wollen einfach nicht mehr gegen Energy spielen oder mit Energy spielen. Ja. Auch wenn es halt einfach das konstant beste Deck ist. Und ja, Vintage ist halt Vintage. Ich finde lustig, dass sie in Vintage jetzt schon eine Karte adressieren, die sie gerade erst gespoilert haben mit Tezzeret Cruel Captain. Wo ich mir schon gedacht habe, so, okay, wait a second.
Ja. Auch das wäre so lustig, wenn das halt wirklich jetzt zur Wahl kommt, dass Tezzeret Cruel Captain halt eben ein größeres
Ding einfach wird. Der wird auf 1 limitiert. Der wird auf 1 limitiert werden. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Mark this episode.
Ja, finde ich gut. Pioneer, du merkst halt bei diesem Announcement, da stehen Worte. Die Worte bedeuten nichts. Es ist quasi, sie sagen, we remain happy with the state of Pioneer since our last announcement. The format looks healthy and diverse. Newer cards continue to make a splash in the format with the addition of Cory Steelcutter to Izzet Phoenix, bla 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 bla. Pioneer ist gerade nicht in einem gesunden Format. Das ist halt das Ding. Pioneer ist gerade underfunded und clawing on for dear life so ein bisschen. Weil halt wir quasi das Standardproblem jetzt zu einem Pioneer-Problem gemacht haben mit den Bannings. Mono Red ist mit 26% Meta-Anteil gerade auf der 1. Wir haben Izzet Phoenix auf 15%. Das sind ehrlicherweise jetzt auch noch keine 42%, was wir jetzt auf der Proto haben. Aber wir haben auch gerade keinen großen Incentive, sich Pioneer anzuschauen. Und ich meine, im Endeffekt ist es okay, wenn es unter dem Radar so ein bisschen läuft, so ein bisschen wie wenn Legacy am gesündesten ist, wenn Wizards of the Coast es ignoriert. Ich hätte mir aber gewünscht, wenn es halt in irgendeiner Form adressiert werden würde. Meine Theorie, und das ist wirklich nur Theorie, ich habe keine Punkte, um das nachzuweisen oder so, ist, so einfach gerade nicht so relevant ist. Also das ist einfach gerade so ein Format, das muss da sein, damit jetzt die gebannten Karten irgendwo eine Heimat finden zum Beispiel oder damit man halt so ein Zwischending hat zwischen Modern und Pioneer. Aber man weiß ganz genau, wenn es halt zum Beispiel nächstes Jahr die MagicCon nach Amsterdam wieder kommt, dann wird es wieder accompanied mit einer Modern Pro Tour. Und darüber hinaus wird Standard gepusht. Und das ist ein tendenziell größeres Problem für Pioneer. Ja. Wir haben es zwar jetzt auf Arena, Aber ja, das ist halt so ein bisschen was. Da hätte ich mir was anderes gewünscht oder ehrlichere Worte gewünscht als "We remain happy with the state of Pioneer". Weil ich bin eigentlich nicht happy mit der State of Pioneer und würde gerne...
Haben sie mehr über Vintage geredet und mehr Vintage-Gedanken reingebracht wie ein Pioneer. Und das sollte jeden Pioneer-Spieler gerade so ein bisschen aufschrecken, meiner Meinung nach.
Und dann wäre ich halt auch fein damit, dass sie einfach nur schreiben, Pioneer, no changes. Also dann brauchst du dir auch keine Worte irgendwie aus den Fingern zu saugen. Und das finde ich ein bisschen schade. Es ist halt immer noch mein Lieblingsformat und ich hätte gerne ein bisschen mehr Beachtung dem Ganzen gegeben, aber schauen wir mal. Wir haben noch Pauper, wo es auch noch ein Video gab. Es geht um das Thema Hightide.
Und zwar nur um das Thema Hightide.
Also genau, es geht nur um das Thema Hightide, denn von unserem letzten Banning, wo wir was mit Pauper verändert haben, war so ein Trial-Unbanning für Hightide geplant. Sie erweitern diesen Zeitraum von Hightide, aber nicht bis zur nächsten BNR-Announcement, sondern irgendwo dazwischen. Also es wird nochmal eine gesonderte BNR-Announcement geben für Pauper, weil sie halt eben noch das Paupageddon in Europa irgendwie abwarten müssen. Und dementsprechend schauen sie halt, wie das halt wird, ob Hightide eben ein Problem wird in dem Format, in dem Turnier, weil momentan sammeln sie noch Data. Momentan wirkt es noch nicht so, als ob es so problematisch ist. Nee. Die Zeit wird zeigen.
Hast du gesehen, wann sie das nächste Mal bannen wollen?
Im November, meine ich, oder?
24. November.
Ja, das ist
eine lange Zeit.
Ja, das ist halt das Ding. Und ich bin nicht, bist du Fan von festen Terminen für Bannings, damit man Bescheid weiß? Oder bist du eher, wenn was gebannt werden muss, dann jetzt?
Nee, gar nicht. Ich find's immer noch doof. Ich fand es generell cool, wo sie so alle 2 Monate gesagt haben, hey, wir gucken uns die Meta an und wir geben ein anständiges Update drüber. Jetzt, wo sie halt sagen, so, hey, wir machen das halbjährlich gefühlt. Mir ist bewusst, es ist nicht halbjährlich, aber gefühlt ist es halbjährlich. Und dann geben sie halt so weirden Shit von sich, wie All Spells ist ein Problem für Legacy oder Pioneer ist in einem guten State, und ich denke mir so, dann lasst es doch einfach.
Ja.
Und dann sagt doch einfach nur über Standard und sonst was und redet nicht über die anderen Formate, wenn ihr eh keine Ahnung habt. Oder informiert euch. Und wenn jetzt irgendwie Vivi ein Problem wird, dann haben sie immer noch diesen Emergency Bans, aber dann steht da nicht Next Announcement Date, sondern es kann ja immer gebannt werden. Und das ist ein bisschen wild alles.
Ja, total. Ich muss auch sagen, ich sehe an beiden Wegen irgendwie ein Problem. Also man kann safe Radio Ravnica-Folgen finden, wo ich auch gesagt habe, dass ich die unannounced Bannings nicht gut finde. Ich muss aber sagen, mit den scheduled BNRs ist mir irgendwie zu wenig. Also ich hätte mal mindestens gerne einen festen Banning-Tag nach einem Set-Release, wo man dann sagt, hey, 2 Wochen nachdem zum Beispiel Final Fantasy rauskommt, ist jetzt das BNR-Announcement, nachdem Edge of Eternity rauskommt. 2 Wochen danach gibt's auch ein safes Zeitpunkt, wo man was bannen kann und wo auch alles auf den Tisch kommt. Also diese Halbankündigungen von wegen, ne, die anderen Bannings sind für Modern Legacy Pioneer gedacht und nur einmal im Jahr schauen wir uns Standard ordentlich an, finde ich halt ein bisschen komisch. Ja. Und ich verstehe auch, dass gerade wenn man im Standard ist oder wo was likely gebannt wird, dann möchte man es halt auch irgendwie vorher wissen, damit man nicht komplett kalt erwischt wird. Aber ich hätte gern so eine Mischform, wo sie sagen, das nächste Announcement kommt am 24. November, aber wir halten uns vor, nach einem Turnier oder vor einem Turnier nochmal ein Shake-up zu machen oder so. Weil ich glaube, Aspiring Spike hat es auch gesagt in Modern so, wenn es halt ein Problem gibt, dann ist es halt, dann ist Modern so lange tot, bis das Problem behoben ist. Ja. Und ich glaube, so geht es in den meisten Formaten so. Ne?
Ja.
Und deswegen lieber den Zahn ziehen, wenn es soweit ist, anstatt noch warten. Aber wie seht ihr das mit den Bannings? Seid ihr auch froh über die Bannings im Standard und in den anderen Formaten? Hättet ihr lieber Scheduled BNR-Announcements? Hättet ihr gerne Unannounced BNR-Announcements? Vielleicht irgendwas dazwischen? Seid ihr zufrieden generell, wenn in Standard so viel gebannt wird? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer Secret Lair Super Drop von einem blauen Igel, der jetzt Magic heimfährt. Wir haben die Kollaboration von Magic the Gathering und Sonic the Hedgehog. Du bist schon sehr hyped.
Yes.
Was ist dein zu Sonic?
Ich hatte ja nie, also ich habe den alten großen grauen Gameboy gehabt in meinem Leben und dann bin ich mit als 13-jähriger Bub zu meiner Mom und gesagt, Mom, alle meine Freunde haben eine Playstation. Genau, diesen grauen, grauen alten Ding. Meine Mom, alle haben eine Playstation. Meine Mom, smart wie sie nun mal war, hat zu mir gesagt, ja, wenn alle eine Playstation haben, dann kriegst du jetzt, richtig, eine Sega, wie hieß die letzte?
Diese Game Gear meinst du? Also nee, war es eine stationäre oder eine Handheld?
Es war eine stationäre, das war...
Mega Drive, oder?
Nee, das war nicht die Mega Drive, das war die Dreamcast. Genau, dann kriegst du zur Dreamcast und ich so, aber Mama, ich will Spiele mit meinen Freunden tauschen. Nee, hier ist deine Dreamcast. Ja. Und das einzige Spiel, was ich am Anfang dafür hatte, war Sonic Adventure 1. Crazy. Aber es war für mich natürlich meine Konsole. Es war meine Konsole, mein Spiel, mein Leben bestand ab dem Moment nur noch aus Sonic Adventure 1. Ich habe das Let's Played auf meinem uralten Let's Play-Kanal und ich bin absoluter Fanboy seitdem von Sonic. Hauptsächlich für Sonic Adventure 1. Deswegen werden wir nachher auch bei einem anderen ein, zwei Charakteren so haben, so okay, kann ich nichts mit anfangen, die gehören da nicht zu. Aber Sonic Adventure 1 hat sich bei mir ganz, 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 ganz tief in mein Herz gegraben. Und wir haben gerade eben schon gesagt, also Assassin's Creed ist noch davor, aber Avatar, was ich wirklich, wirklich auch hart feiere, ist bei mir hinter diesem Sonic-Ankündigung.
Ich finde das crazy. Für mich war Sonic, also ich habe durchaus Sympathien für Sonic, aber mehr aus so einer mimigen, okay, es ist dann doch, es nimmt sich ein bisschen, es nimmt sich nicht so ernst wie andere IPs. Also gerade früher zu Hochzeiten von Twitter war halt der Sega und Sonic Twitter-Kanal war halt komplett unhinged. Also die haben halt wirklich Sachen gerepostet. Sie haben ja auch so Sachen embraced wie hier Sanic, diesen räudigen Faner, der irgendwie mit Kreide oder sowas gemalt wurde. Also die sind schon sehr nah bei den Fans und auch viele gute Spiele. Ich weiß nicht, nee, Sonic Generations nicht, aber so ein New Sonic oder sowas, halt so ein 2D-Sonic.
Den Sonic, der ein Ritter war, dann gab es den Werwolf, Sonic.
Aber ich meine gar nicht die Spiele, ich meine so die von einem, wo ein Fan quasi ein Sonic-Spiel entwickelt hat und das an Sega gepitcht haben und die haben gesagt, okay, wir releasen sowas halt. Aber
ich meine, das wäre das Ritter auch gewesen. Das Ritter war, glaube ich, auch ein Fan-Made-Ding irgendwie. Ja,
Sonic and the Black Knight ist
Genau. Ist auch ein großartiges Spiel.
Also Let's Plays davon sind sehr unterhaltsam, aber mehr auch nicht. Und das ist halt das Ding. Ich habe Sonic nie so als Videospiel-Ikone gesehen. Also mehr so ein Der ist halt ein bisschen zu edgy. Der ist ein bisschen zu sehr in den 90er hängen geblieben, so. Weil seine Schuhe sollen ja auch irgendwie, oder seine Attitude ist ja irgendwie inspiriert von Michael Jackson. Und irgendwie, deswegen trägt er auch Turnschuhe und ist quasi der coolere Mario und so. Und irgendwie muss ich dann immer so ein bisschen cringen. Und to be honest, meine erste Reaktion auf diese Karten waren auch mehr so ein, ach, okay. Dann wahrscheinlich das, was viele Leute hatten mit SpongeBob. Sonic so ein bisschen. Vor allen Dingen, weil wir reden in der Sonic Secret Lair, also von den, von wo die Charaktere drin sind, das sind neue Designs. Wir haben neue Magic the Gathering Karten, die dann auch Sonic the Hedgehog, Shadow the Hedgehog, Miles, Tails, Prower, Dr. Eggman, Super State, Knuckles, die Echidna und Amy Rose heißen. Und es sind halt die Charaktere von Sonic. Und das war das, was ich positiv meinte bei der SpongeBob Secret Lair. Klar, es ist irgendwie komisch, dass es Joda ist, was ein Human Wizard ist, und das ist halt SpongeBob, weil er eigentlich ein Schwamm ist. Aber fand ich halt irgendwie gut gelöst, so das Fandom abzuholen und gleichzeitig nicht Magic zu krass zu involvieren. Und jetzt haben wir hier halt einen ganzen Cycle von 7 Karten hüfttief im Sonic-Universum drin. Wie findest du die Karten? Wir werden wahrscheinlich nicht über alle in aller Ausführlichkeit reden, aber gerade die, also es wird, um nochmal kurz zurückzuspringen, es gibt 3 Secret Lair Drops. Wir haben Friends and Foe mit den neuen Kartendesign. Wir haben Sonic Turbo Gear mit ganz vielen Equipments, das sind alles Reprints und ein Token. Und dann haben wir noch Chasing Adventure, was Instants und Sorceries sind und ein Solring. Dementsprechend, also es gibt auch Reprints mit Sonic, aber natürlich, worüber wir jetzt hauptsächlich reden, sind die neuen Kartendesigns im Universe Beyond. Aber über welche Karten möchtest du zuerst reden?
Alle. Am liebsten über alle. Ich bin so hyped. Entschuldigung.
Kein Problem.
Also tatsächlich, für mich persönlich, nicht die wichtigste Karte, aber eine sehr coole Karte ist für mich einfach Amy Rose. Ich liebe einfach Amy. Amy ist einfach absolute Liebe für mich. Als 4-Mana 3-3 mit Eile, die, wenn sie angreift, ein Equipment auf sie legen kann und dann einer anderen Kreatur noch plus X plus 0 geben kann, wobei X ihre Anzahl an Stärke ist.
Yes.
Das ist halt cool, weil du sie reinhaust, angreifst, ein Equipment drauflegst und einer anderen Kreatur plus 13 gibst, weil Colossal Hammer zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und das ist halt geil, finde ich.
Ja.
Und da muss ich sagen, für mich ist sie der coolere Captain America.
fehlt die dritte Farbe, ja?
Ja, aber ich weiß, blau braucht niemand.
Was ist du meinst?
Und das finde ich halt cool. Sie ist der erste rot-weiße Equipment-Character, wo ich sage, Das ist cool, weil sie halt nicht nur auf Equipment auf sich selber und so weiter geht, sondern auch immer eine zweite Kreatur das mitgibt. Das finde ich geil. Ja.
Ich finde tatsächlich ziemlich nice, eine Kleinigkeit bei Sonic the Hedgehog bei der Karte. Sie ist 4 Mana, ein generisches, ein blaues, ein rotes, ein weißes für eine 2/4 Legendary Creature Hedgehog Warrior natürlich. Ja. Mit Haste, wer hätte es anders erwartet, und der Fähigkeit Gotta Go Fast. Whenever Sonic the Hedgehog attacks, put a 1/1 counter on each creature you control with Flash and Haste. Whenever a creature you control with Flash or Haste is dealt damage, create a tapped treasure token. Und die kleine Referenz, die ich so lustig finde, ist in dem Visions Design Podcast von Mark Rosewater zu Etherdrift haben sie an Kategorien gearbeitet. Kategorien sowas wie zum Beispiel Outlaw für Outlaws of Thunder Junction, wo sie gesagt haben, hey, wir definieren diese Reihe an Sachen für diesen Begriff. Oder Dominaria hatte Historic, alle Legendaries, Artifacts und Sagen sind Historic. Und dann gab's Begriffe, die sagen, wenn du einen Historic Spell castest, zieh eine Karte. Und diese Definition von Kreaturen mit Flash und Haste war original gedacht für Etherdrift als Speedy. Im Sinne von alle, du hast Karten, die sagen, hey, deine Speedy-Kreaturen bekommen +1/+1 oder sowas. Und Speedy wird definiert über Flash und Haste. Und mit dem im Hinterkopf habe ich halt Sonic gelesen und dachte mir, sweet, da wurde das Design dann doch nochmal rausgeholt, wo es bei Etherdrift nicht reingepasst hat. Und Sonic ist Speedy und hat quasi so ein bisschen die Umschreibung bekommen, so dass man quasi ein Speedy-themed Commander-Deck bauen kann. Und da dachte ich so, neat, das ist ziemlich cool.
Generell ist so viel Liebe da drin, tatsächlich. Also es ist zum Beispiel auch, mein Lieblingscharakter aus dem ganzen Sonic-Franchise ist Knuckles.
Nice.
Und bei Knuckles ist es zum Beispiel so, dass er einen erstmal ist man Maulwurf. Natürlich ist er ein Maulwurf.
Klar.
4 Mana 2/4 Doppelschlag Trampeleile. Was schon mal 4 Mana 2/4 Doppelschlag Trampeleile ist insane. Diese Karte, Spoiler, werdet ihr im Legacy sehen. Diese Karte wird im Mono Red Prison gespielt werden. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen, die ihr kontrolliert, mit der Schadenswirkung kreiert ihr einen Treasure Token. Was schon mal ein guter Effekt ist. Ja, das kennen wir alle, ist ein guter Effekt. Vor allem mit Doppelschlag bedeutet das, ihr kriegt 2 Treasure Token von ihm.
Yes.
Und zu Beginn des Upkeeps, wenn ihr 30 oder mehr Artefakte kontrolliert, gewinnt ihr das Spiel. Das wird in Legacy nicht so oft passieren. Aber allein, dass ich für 4 meiner Spiele angreife, 2 Treasures bekomme, nächste Runde mit ihm angreifen kann für 2 Treasures, das ist, es ist so, so gut. Knuckles ist so eine gute Karte. Und das finde ich halt so schön, weil er halt diese kleinen Splitter von seinem großen Stein sammelt und so weiter. Und jede dieser Karten, Sonic mit Eile, Flash, auch Shadow, sein Gegenpart, auch mit Flash und mit sowas in dieser, mit Eile, oder Miles, Dr. Eggman, die sind alle sind so cool designed, wie der Charakter halt auch einfach in den Spielen ist.
Ja, das muss man wirklich sagen, das haben sie bei Universe Beyond halt richtig raus, diese Übersetzung zu finden für Charaktere, die nicht Magic adjacent sind und halt sagen, okay, Amy Rose hat immer ihren Hammer dabei, deswegen hat sie irgendwas mit Equipments. Knuckles hat halt sehr viel eben mit seinen Fäusten, deswegen Double Strike Trample so. Und auch so Sachen, wie ich eben meinte mit dem Speedy, dass in dem Sonic-Deck du theoretisch Tails, Knuckles und Amy Rose spielen könntest, macht natürlich Sinn, weil es gibt ja auch diese, nicht Crossover-Games, aber diese Sonic-Teams oder sowas, diese, wo du die Charaktere dann auch zusammenspielen kannst.
Genau, und so. Weil sie halt zusammen in ein Team, das gute Team gehören, wohingegen du zum Beispiel Shadow und Dr. Eggman, die halt zusammen gearbeitet haben. Ja. Und da auch eher in einem anderen zusammen siehst.
Aber Shadow hat auch Haste und ist damit so ein teilweise ein bisschen bei Sonic, weil er ist ja so Vegeta-böse. Er ist ja nicht full-on böse, er ist so der edgy Side-Character.
Ja, er ist der coole Sonic.
Genau, der für die Edgelords, die den Sonic zu kindisch ist. Shadow ist übrigens tatsächlich auch noch eine Karte, beziehungsweise ganz kurz zu Knuckles noch mal kurz, weil du meinst, das wäre ein Maulwurf. Ich habe mal nachgeguckt, weil ich weiß ehrlicherweise nicht, was ein Echidna ist. Und laut Wikipedia ist es ein Ameisenigel.
Ameisenbär, stimmt.
Weirder Bezug
stimmt.
ist.
Stimmt, oh mein Gott.
Aber egal.
Wie kommst du denn auf Maulwurf?
Ich war einfach nur so, Echidna ist irgendwie so ein komischer Begriff, aber egal. Zurück zu Shadow. Ja. Der ist wohl ziemlich broken, auch in Gedanken für eventuell CDH, denn er ist 4 Mana, doppelt schwarz, doppelt rot für einen 4/2 Haster, Hedgehog, Mercenary natürlich. Whenever Shadow, the Hedgehog or another creature you control with Flash or Haste dies, draw a card. Und dann hat er Chaos Control. Each spell you cast has split second, if mana from artifacts was spent to cast. Und das ist dahingehend so relevant.
Was denn macht Split Second?
Split Second sagt quasi, solange dieser Spell auf dem Stack liegt, kann nichts auf den Stack gelegt werden, sondern der muss erst resolven. Das heißt auch, dass der eben uncountable ist. Weil du kannst keinen Counterspell drauflegen, solange der oben drauf liegt. Und wenn jeder Spell, wenn du es wirklich schaffst, mit einer Artefakt-Mana-Base, mit Mana-Rocks, mit Treasures, mit irgendwas eine Engines an Laufen zu kriegen, womit du dein Mana immer aus Artefaktquellen hast, sind deine Spells einfach uncounterbar. Und das ist natürlich in Rakdos ziemlich strong, wo du halt, wenn du den als Commander hast, natürlich keinen Zugriff hast auf Counter-Spells. Sowas. Du hast natürlich sowas wie Blue Elemental Blast oder sowas, Red Elemental Blast. Ja. Aber jetzt nicht full on ein Counter-Spell. Und dahingehend ist das schon ziemlich strong.
Yes, absolut. Also gerade wenn man das eben auch mit Artefaktländern und so weiter machen kann, das ist wirklich cool. Das macht den sehr, sehr gut. Also das sind halt die auch du wirklich gut sind. Ich meine, Tails macht halt Dinge mit Vehicles.
Ja.
Dr. Eggman macht halt Dinge mit Villainous Joys, wo man Roboter oder Konstrukte bekommt. Und Super State ist halt eine Aura, die halt den Super State von Charakteren hervorruft, die dann einfach sehr, sehr broken sind. Ja. Aber gerade die vier, die wir jetzt gesagt haben, das sind alles vier Charaktere, die man so richtig cool spielen kann.
Yes.
Und wir können ja mal schon direkt einen Schritt weiter gehen und sagen, gucken wir uns die anderen auch noch an, weil die anderen Secret Layer, ohne dass wir jetzt jede Karte einzeln durchgehen, sind halt ganz cool, weil für die beiden Igel, also für Shadow und für Sonic, haben wir halt Swiftfoot Boots, die halt Hexproof und Haste geben, und Lightning Greaves, die halt Haste und Shroud geben. Also beide Schuhe, die Haste geben in einem Deck, weil beide ja auch mit Haste arbeiten, was zum Beispiel sehr cool ist. Oder Knuckles zum Beispiel. Knuckles hat Reaver Cleaver gekriegt.
Yes.
Das ist ein 3-Mana-Equipment, das man für 3 equippen kann. Die Kreatur kriegt +1/+1 und hat immer, wenn diese Kreatur Schaden an einer Kreatur zum Spieler oder Planeswalker zufügt, bekommt ihr so viele Treasure-Token, wie ihr Schaden zufügt. Was halt dafür sorgt, dass ihr sehr viel schneller an die 30 Artefakte kommt.
Genau.
Und das ist so schön gemacht tatsächlich.
Total, total. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie für Amy Rose, die natürlich ihren Hammer hat, den Pico-Pico-Hammer, dass sie nicht Colossal Hammer genommen haben, sondern Hammer auf Nazahan, der Lexi reinkommt.
Staple. Und?
Ja, also auch Commander ist sehr, sehr gut tatsächlich. Also Kreatur bekommt +2/+0 und Indestructible und sie equippt sich automatisch wenn
sie reinkommt.
Dieses Equipment oder ein anderes Equipment reinkommt.
Genau, und sie equippt halt, sie equippt sich, wenn sie reinkommt.
Ah,
oder
okay.
Wenn anderes Equipment reinkommt, equippt es auch direkt.
Ja, genau. Also es ist halt super, es ist Segadas Aid in einem Hammer, der Indestructible gibt. Also,
den man raussuchen kann mit Stonewatch Mystic.
Das ist halt krass, ja. Eben, und deswegen, also es sind sehr gute Reprints auch mit dabei, also gerade Reaver Cleaver ist keine günstige Karte, relativ neu, Swiftfoot Boots, Lightning Greaves gibt immer, Hammer of Nazahan ist keine teure Karte, prinzipiell, aber immerhin ganz gut, sonst in der Drop haben wir noch Mir Battlesphere als Egg Hammer, was aber trotzdem die Mir Battlesphere ist, ist kein Equipment. Mhm. Die Weatherlight als Tornado, Sonics
guter neuer Commander.
Ja. Könnte jetzt ein Commander sein, genau. Und wir haben in der Drop noch den Myr-Token, aka Eggpawn, der natürlich mit dem Egghammer gut funktioniert. Und zu guter Letzt haben wir noch Secret Lair Chasing Adventure, wo wir ein Generous Gift haben, ein weißer 3-Mana-Removal, der alles kaputt macht und dafür 3-3 Elefant gibt. Open so the Armory, süß. Ein Tutor für Aura- oder Equipment-Karten. Fabricate, ein Tutor für Artefaktkarten. Dann haben wir Deadly Dispute, ehemaliges Pauper Staple, aber auch halt eben Black Staple.
Ach, so ein geiles Artwork, heilige Scheiße.
Das stimmt. Unexpected Windfall, ebenfalls relevant und Solring und ein Treasure Token. Wobei ich fast schon sagen würde, von den gesamten Drops gefällt mir wahrscheinlich der Treasure Token noch am besten, weil der sieht so wertig aus irgendwie. Ja. Also auch der Solring ist auch cool und alles, aber ist
den
nicht Solring so.
Den Solring finde ganz schlimm, weil das ist das einzige Artwork von Sonic, was ich nicht mag, weil das so verschwommen ist. Ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, warum es so ist, aber das ist ganz cool. Ich persönlich vom Artwork würde sagen, es ist Deadly Dispute, das ist das krasseste, oder Unexpected Windfall, alleine weil Knuckles drauf ist. Aber auch hier wieder ganz cool, weil man kann halt zum Beispiel sagen, okay, man will zum Beispiel Tails spielen. Mhm. Dann hat man einen blau-weißen Vehicle-Commander, der in der zweiten Secret-Layer-Drop noch ein Vehicle dabei bringt und in dem dritten Drop Fabricate bekommt, um das Vehicle rauszusuchen. Ja. Amy Rose, genau das Gleiche. Mit Deadly Dispute kann man halt was opfern, man kann eine Kreatur opfern, die man dann aber zum Kartenziehen noch benutzen kann, weil sie, wenn sie Haste hatte, kriegt man Bonus. Ja. Und man hat Treasure Talk, mit dem man die Spells und also es ist sehr, sehr, sehr durchdacht alles. Und wenn man sich alles einmal komplett holt, hat man sehr viel krasse Auswahl von Karten, die gut miteinander funktionieren tatsächlich. Und das bin ich nicht gewohnt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Final Fantasy Kram anschaue, wo es einfach random Ausrüstungen waren oder random Spells oder random Creatures oder auch die SpongeBob, wo es einfach random SpongeBob-Charaktere mit random Karten waren. Das hier, da ist Gedankenschmalz drin. Das ist krass.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und wir haben tatsächlich auch noch ein bisschen was mehr zu den anderen Secret Lair Drops, was nämlich die Distribution angeht. Wir haben natürlich einmal am 14. Juli 9 Uhr AM Pacific Time, also das ist immer so 18 Uhr deutsche Zeit.
Wir müssen in zwei Wochen den Radio Ravnica Folge verschieben.
Dann geht die ganze Drop online, da kann man sich's online bestellen. Darüber hinaus, und es gibt natürlich Bundles, ab 100 Euro gibt's kein Shipping und bla bla bla. Darüber hinaus wird es ab dem 21. August diese Drop in Non-Foil in VPN-Stores geben.
Yes, aber nur den Sonic Drop, die individuellen Charaktere, nicht die Ausrüstungen und nicht die Staple-Karten.
Genau, die neuen Charaktere sozusagen.
Genau.
Ein bisschen der Hintergrund dahinter ist natürlich, ne, gerade die Karten, die neu sind, wo die Leute halt wirklich drankommen, die sollte man auch im Local Game Store irgendwie finden können. Ich finde, das können sie generell für alle Secret Lair Drops machen. Das ist einfach so, einen Monat oder zwei später kannst du die halt im Local Game Store einfach kaufen. Ich hoffe, ich bin auf die Availability gespannt, wie viel es davon geben wird. So von Erwartungen von Marvel und von anderen Secret Lair Drops, auch von Final Fantasy, kann ich die Brief und Siegel geben, dass sich das wieder in minus 5 Minuten ausverkauft.
Ich hoffe, dass ich diesmal irgendwie da dran komme, weil ich bin ja so weder bei Marvel drangekommen, noch bei Final Fantasy kommen. Ich hoffe zumindest, dass ich irgendwie bei jedem drankomme, weil ich will das haben. Es ist ein Herzensding von mir und ich habe da so Bock drauf.
Ich werde es wie bei Final Fantasy oder bei Marvel einfach gar nicht probieren. Dann einfach gucken, dass wenn ich eine Karte finde, wie zum Beispiel Dr. Eggman, wo ich überlegt habe, der wäre was für meinen Grixis Villains Deck. Einfach
nur, das ist ein Villainous. Und er hat Villainous Choice.
Genau, das passt da sehr gut rein. Dass ich da vielleicht mal reinschaue, dass ich mir dann die Single hole, die ich dafür wirklich halt spielen möchte. Ansonsten wäre halt sowas wie halt über Local Game Stores was, wo ich überlegen würde, wenn jetzt zum Beispiel die Captain America Secret Lair Drop, wenn die jetzt so im Laden wäre für so 40, 50 Euro oder was sie gekostet hat, würde ich schon so überlegen, dafür
Deadpool
so ein
gibt's Sword aktuell in den Stores.
Und so weiter.
Deadpool gibt's Stores, aktuell in den Stores schon, das ist gut zum Beispiel.
Deswegen, also schaut mal, checkt mal euren Local Game Store, ob ihr da Secret Lair Drops erwerben könnt. Und das würde ich sagen, soweit erstmal zu Sonic the Hedgehog. Ebnet das jetzt den Weg für weitere, sag ich mal, Sega oder Nintendo IPs? Ich weiß, Tobi hat Phantasy Star Online in den Raum geworfen, glaube ich. So eine Sega-RPG, das ich niemals gespielt habe, wo ich aber weiß, dass die Leute sehr hinterher sind. Das könnte quasi das Äquivalent sein zu Final Fantasy quasi.
Ich persönlich, wenn es jetzt so langsam in die Richtung geht, hätte ich jetzt gern Monkey Island. Aber wenn es bei Sega ist, bin ich halt raus, weil ich kenne da noch Virtual Fighter und Virtual Fußball und Echo the Dolphin. Das sind alle vier Spiele, die ich jemals von Sega kenne.
Ja. Echo the Dolphin kenne ich auch, aber nur vom starting Bildschirm, wo du die ganze Zeit so Flips machen konntest.
Ja, das liegt aber daran, dass das Spiel auch nicht weitergeht, weil ich habe das Spiel nicht verstanden. Es war nur in Englisch und ich bin auch nie weiter. Ich habe nicht ein Level damit geschafft. Aber ja, Sega ist halt nicht die krasseste Marke. Lustiger finde ich, kurzer Shoutout an dieser Stelle an Ed on Board auf Instagram. Mhm. Ich hatte in der Folge, habe ich ja öfter gesagt, auch in Radio Ravnica, für mich ist Final Fantasy Secret Universe Beyond mittlerweile vollkommen fein, weil ich das Ganze so ein bisschen in so einem Super Smash Brothers sehe. Gut. Wir haben jetzt die Final Fantasy Charaktere, die in Super Smash Brothers sind. Wir haben Sonic, der in Super Smash Brothers ist. Und genau, wir haben Street Fighter, was in Ding ist. Und dementsprechend ist es mittlerweile full on Smash Brothers.
Ich habe da, glaube ich, auf Reddit einen Post gesehen, wo es hieß, okay, es wäre nicht allzu weit weg, jetzt einen Persona 5 Drop zu machen. Weil es ist so ähnlich nischig, hat eine ähnliche Fangemeinde und wäre halt auch wieder Super Smash Brothers.
Ja. Du kannst Joker spielen. Gesagt, Metroid.
Metroid wäre auch nicht schlecht. An Nintendo müssten sie sich halt wirklich rantrauen. Ja. Ich würde sagen, ich habe zum einen sliden, ob das was ist oder nicht, wäre Zelda eine sichere Bank.
Oh, das ist nicht eine sichere Bank. Zelda brauchen sie ein eigenes Set. Zelda braucht ein eigenes Booster-Set.
Aber das ist halt so ein bisschen das Ding, wo ich halt sage, oh, ich weiß nicht, ob Nintendo sich drauf einlässt. Ich glaube, das Problem ist wirklich mehr, weil guck mal, alle IPs, die haben schon ihre Marken auch schon weitergegeben. Ich habe letztens Werbung bekommen für Avatar The Last Airbender, irgend so ein Handy-Game, so ein Puzzle-Match.
Ja.
Puzzler. Und die geben das schon raus. Sonic genau das gleiche. Die sind jetzt auch nicht so protected auf ihre IP. Das Einzige, was mich überrascht hat, war halt Marvel, aber das kam halt auch mit dem Drawback, dass es auf Arena nicht kommen kann. Deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt noch wirklich kommt. Ich könnte doch Game of Thrones sehen, einfach nur, weil da gibt es ja auch ganz viele Brettspiele und zusätzliche Medien dazu herum. Aber Nintendo wäre nochmal ein Brecher tatsächlich. So Mario und TCG zu haben und
Mario
wäre schon crazy auf jeden Fall. Aber erstmal die Frage an euch: Wie findet ihr die Sonic Secret Lair Drops? Werdet ihr sie euch holen? Habt ihr Bock auf die Designs? Sagt ihr, das ist mir ein bisschen zu cringy? Ich kann mit Sonic nichts anfangen.
Also ich will nicht sagen, dass ich euch wegbanne, wenn ihr das sagt, aber
genau, gerne in die Kommentare damit oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem Thema, was ich schon seit Wochen diskutieren möchte. Und zwar, wenn ihr an CEDH denkt, denkt ihr an schnelle Commander-Runden, die super schnell vorbei sind, Turn One Wins und allem drum und dran. Deswegen war meine Überraschung sehr hoch, als ich ein Video auf meiner YouTube-Page gefunden habe von Distraction Makers über eine 11-stündige Runde CEDH. Ein Finale aus, ich glaube, Salt Lake City, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo ein Turnier irgendwie wo es dann ein Turnier eben drumherum gab. Und dann ging die finale Runde 11,5 Stunden und endete in einem Draw. Und ich wollte das so ein bisschen als Aufsatz nehmen, um zu sagen, ist das ein funktionierendes Konzept für CEDH? Muss man was tun? Muss sich CEDH ändern? Ist es ein Problem grundsätzlich? Was sollten Turnierorganizer tun? Und warum hat das jetzt eigentlich so lange gedauert? Deswegen erstmal natürlich so eine Einstiegsfrage an dich. Was war denn bisher deine längste Runde Commander, die du generell gespielt hast? Nicht mal CDH, sondern generell Commander.
Oh, generell Commander 6 Stunden. Was aber daran lag, dass wir 13 Leute in einer Commander, okay, das war noch krass, vor Spelltable und das war noch bevor Commander wirklich so groß geworden ist, wie es jetzt ist und bevor es die Regelung gab, dass es Vierer-Pots gab oder sonst was. Das war noch weit davor. Das war halt einfach, wir haben casual alle gleichzeitig zusammengespielt. Und naja, dann waren wir halt sehr viele Leute und deswegen hat es sehr lange gedauert.
Ja, genau. Bei mir war es, glaube ich, auch so. Also bei mir tendieren halt immer die Einsteigerrunden, wo du noch viel erklären musst, halt länger zu sein. Gerade so Pre-Con-Battles hatte ich, glaube ich, auch schon so 4,5 Stunden oder sowas. Wo du aber auch viel Zeit einfach mit labern und so, hast du das schon gewusst? Und übrigens, wenn du so machst und halt viel erklären noch eben dabei ist. Bei CEDH habe ich irgendwie immer gedacht, dass es super schnell geht. Aber wie hast du bisherige CEDH-Runden so ein bisschen wahrgenommen? Was ist da so der größte Zeitfresser?
Also CEDH hat bei mir auch nie lang gedauert, was einfach daran liegt, dass ich es, wenn ich es gespielt habe, immer sehr mit kombolastigen Decks und Spielern und Spielerinnen hatte, weil es halt die Anfangszeit war, wo es noch Competitive Commander hieß, Competitive Commander und nicht Competitive EDH. Es wurde nachher irgendwann umbenannt. Und es ist tatsächlich, damals haben wir das sehr viel gespielt mit meinem besten Freund, viele Freunde von mir, die jetzt mittlerweile Legacy spielen, weil es einfach dasselbe ist, in meiner Meinung nach cooler, wenn es halt darum geht, dich zu messen, ob du der Beste bist. CEDH hat einen sehr großen Vor- und gleichzeitig auch Nachteil. Du spielst zu viert. Du musst schauen, dass du eben Politics betreibst, immer noch. Du musst schauen, okay, was passiert jetzt, wenn ich ihn davon abhalte zu gewinnen, dann gewinnt der Nächste und dann habe ich keine Protection mehr für meine Combo. Wie mache ich das? Ja. Und diese Gedankengänge um die Mehrspielerigkeit am Tisch herum finde ich super interessant und ist für CEDH absolut einzigartig. Was ich nicht wusste, ist, dass Leute sich sehr, sehr oft anscheinend oder zumindest einigermaßen oft in CEDH, ich habe mit mehreren Leuten angeschrieben und gefragt, so hey, sag mal, wie ist das mit Draws? Und alle haben gesagt, ja, das ist schon regelmäßiger, dass die Leute sich drawen, weil irgendwann der Board State so bescheuert ist, dass es keiner mehr machen will.
Ja.
Und das ist halt sehr, sehr, sehr spannend davon.
Ja, genau. Und das ist halt das Ding, das Turnier, worum es geht, es war ein 10K-Turnier, das heißt, es ging um 10.000 Euro, Dollar, ist ja Amerika gewesen, Preispool. Und wenn ihr jetzt an eine Runde Commander denkt, so, wie kann man denn Dinge beeinflussen zu seinem Favor? Und Politicking oder Reden über den Game State, so halt einen Villain herauszupointen und zu sagen, hey, der ist sehr viel weiter vorne, hilft dir ja auch indirekt voranzukommen. Und das Problem ist halt, oder das Problem bei dieser Runde, die jetzt 11 Stunden ging, ist, dass Spieler eben von den Turnierregeln so ein bisschen eingewiesen worden sind, das halt auszunutzen. Weil im Endeffekt wurde über jeden Step quasi gestallt, bevor irgendwas passiert ist. Wurde halt gesagt, okay, wenn du das machst, wenn du mich angreifst, dann werde ich das verhindern. Und man kann ja auch, es gibt ja keine Regeln im CDH generell und auch bei diesem Turnier jetzt, die es verhindern, Informationen zu revealen. Es gibt auch keine, für das Finale eben keine Runtime, wo man sagt, hey, ihr müsst innerhalb bis dahin fertig sein, weil auch mit 4 Spielern ist das mit dem Point-System auch schwierig, weil wie misst du dann, wer wie viele Punkte bekommt? Generell ist es halt nicht so einfach zu sagen, wann Slowplay stattfindet, wie zum Beispiel im One-on-One. Im One-on-One gibt's nicht viel zu diskutieren, wenn ich mir 5 Minuten Zeit nehme für meinen Zug, ohne meine Phase voranzuschreiten oder irgendwas zu machen, kommt irgendwann ein Judge und sagt, hey, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, weil sonst gehen wir einfach weiter im Spiel. Und wenn ein Judge sich jetzt aber in der Diskussionsrunde, wo es vielleicht darum geht, dass Spieler 4, Spieler 1 irgendwas verhindern muss, sich einmischt, dann benachteilige ich das automatisch den Spieler, der zuletzt geredet hat, weil er ja vielleicht gerade sein Argument macht, warum man das nicht machen sollte. Und das heißt, Judges haben, zumindest wenn sie parteilos sein sollen und die Regeln halt machen sollen, so ein bisschen dieses Ding von wegen, sie können nicht einfach random eingreifen, jemanden forcieren, eine Entscheidung zu treffen, weil dann die gesamte Diskussionszeit vorher, wer da am meisten geredet hat, hat den Vorteil. Und das sorgt halt eben für die Situation, die wir da eben mit diesem ganzen Drama haben. Wir haben das so ein bisschen dokumentiert über verschiedene Quellen. Es gibt leider keine Videoaufzeichnung mehr davon, weil sie halt runtergenommen wurde von den Turnierorganisern. Es gibt ein Statement von den Organisern dazu und halt so ein paar viele Meinungen, wie man damit umgehen würde. Sagen wir mal, du kommst jetzt von einem CDH-Event und du hast jetzt gerade gelernt, das Finale war 11 Stunden lang. Was wären so Ideen, wo du sagst, okay, wie kann man das einbinden? Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, 11 Stunden CDH-Turnier-Finale ist kein Outcome, den man gerne hat.
Und es ist auch nicht common. Also es ist anscheinend nicht common. Es darf länger dauern, ja, aber es ist nicht normal, dass das passiert. Also für alle Leute, die jetzt total abgeschreckt sind und sagen, ah, deswegen spiele ich kein CDH, das ist nicht normal. Also ja. Wir reden hier wirklich über eine Ausnahmesituation, die sehr schlechtes Licht auf die CEDH-Community wirft und es gar nicht so schlimm da ist. Ja. Ja, muss ich sagen, ich kenne ja viele Leute aus der CEDH-Bubble und die sind alle ganz großartige, tolle Menschen. Und generell würde ich aber sagen, wenn ich davon wiederkomme, nach 11 Stunden Finale, hätte ich lange aufgestanden, hätte einfach mir gesagt, okay, meine Zeit ist mir das nicht wert. Ja. Und ich finde es halt lustig, dass es halt von den ganzen Spielern ja auch nicht so war, dass alle das gemacht haben, sondern es war halt ein particular Spieler, der das Ganze angeblich sehr gestallt hat, der halt wirklich 10 Minuten Trolls gemacht hat, der einen Judge Call gemacht hat, völlig unnötigen Judge Call, um irgendwie nochmal 5 bis 6 bis 7 Minuten rumzubekriegen, um die anderen Leute zu bullien, zu sagen, hey, ich möchte unentschieden haben oder wir splitten den Preispool oder ihr lasst mich einfach gewinnen, dann lasse ich euch hier raus. Weil man hält die Personen dann ja in diesem Game hostage, also als Geisel. Und das finde ich, das ist halt eine gefährliche Situation.
Eben, aber es gibt auch gleichzeitig in dem, ich sag mal, offiziellen Grundregelwerk von CDH, was wir ja durch die Brackets haben, also es ist natürlich noch in Arbeit, die Brackets sind noch nicht final und ich glaube auch, die Brackets sind eine ganz gute Lösung, um sowas vorzubeugen. Da gibt's jetzt keine Regelung, die Social Play in irgendeiner Art und Weise verhindert oder sagt, hey, da Absprachen soll es nicht passieren. Wir haben ja andere Spiele, wo es kompetitiv mit mehreren Spielern geht, sowas wie Poker kommt zum Beispiel in den Kopf. Wir haben auch sowas wie Siedler von Catan, wo es Turniere gibt, wo halt Absprachen limitiert werden. In Poker darfst du halt nicht Informationen offenbaren, du darfst nicht das Play von anderen kommentieren, du darfst nicht dein eigenes Play ankündigen oder so. Du darfst quasi nur Game Actions tätigen. Und man könnte argumentieren, okay, CDH, man will kompetitiv bleiben, man will sich nicht, also das soll ein Skill of Game sein und nicht Skill of Discussion oder wie lange kann ich meine Mitspieler bullying, bis sie mir den Win geben. Das heißt, wenn man da limitiert, wie man da umgeht, aber das funktioniert dann Commander auch nicht, weil es gehört zum einen nicht zum Spirit von Commander, das Politicking und das gegeneinander aufgehen und darüber diskutieren, das gehört in gewisser Weise auch zu Casual Commander dazu. Lässt man das raus, denkt man sich so, okay, ist es dann noch Commander?
Und nee, das heißt, das ist auch kein guter Commander. Punkt. Das ist genau. Halt der Punkt.
Und deswegen, ich finde das eine sehr, sehr spannende Herausgehensweise. Und ich will auch gar nicht haten auf Competitive Commander-Spieler oder so. Ich finde nur, dass da ergibt sich ein einmaliges Problem, was in normalen Magic in Anführungszeichen, Turnier-Magic nicht vorkommt, aber mit größer werden von Commander und trotzdem dem Wunsch, Competitive zu spielen, vielleicht eine immer größer werdende Rolle spielen könnte. Und dann
Commander war halt nie dazu gedacht, dass du Competitive damit spielst. Commander war nie gedacht, dass irgendwelche Leute CEDH erfinden oder sich sonst machen. Da wurde immer gesagt, wenn du CEDH spielst, geh doch geht auch ein richtiges Format spielen. Klingt jetzt böse, ist nicht böse gemeint. Ich weiß, Leute, gerade die CDH-Spieler-Leute sind, die fühlen sich mal ganz schnell angegriffen. Das ist nicht böse gemeint, sondern das ist das, was damals tatsächlich von Wizard of the Coast gesagt wurde. Bevor ihr Competitive Commander spielt, geht bitte ein richtiges Format spielen, ein richtiges kompetitives Format spielen. Das war die Aussage von Wizard of the Coast, aber das ist halt auch schon 10 Jahre her. Und es hat sich geändert. Es hat sich wirklich geändert. Competitive Commander ist gekommen, um zu bleiben. Ist eine riesige Szene, gerade in Deutschland. Und ich glaube, was gerade das Problem, was hier das aufzeigt, ist, Arschlöcher gibt es überall.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein großes, großes Problem, vor dem wir alle stehen. Die gibt's auch in Legacy, die gibt's auch in Modern, die gibt's im Standard, die gibt's in Pioneer, die gibt's überall. Hier ist es aber so, dass diese Person eben dafür sorgen kann, dass ihr ganz viele Zeit wastet eures Lebens. Das ist halt richtig übel. Das ist halt in anderen Formaten eher weniger der Fall, weil dann ist man 1 gegen 1 und dann kann man nicht mit den Leuten über talken oder sonst was. Das kann auch länger dauern. Es gibt auch schon Finale, die 1 oder 2 Stunden gedauert haben.
Ja.
Aber dann geht's halt um was völlig anderes als 11 Stunden, 3 Leute werden Hostage gehalten und Leute haben einfach verlieren den Spaß. Du versuchst nur, die Leute davon abzuhalten, Spaß zu haben. Ich glaube, das Wichtigste, was wir daraus ziehen können, was jeder von uns daraus ziehen sollte, ist, sei besser, sei nicht ein Arschloch, der halt hingeht und versucht, irgendwas so lange zu ziehen. Das ist einfach der Punkt. Wenn du ein anständiger Mensch bist und anständig spielst, musst du dich nicht solchen Tricks bedienen, um irgendwie Leuten auf den Sack zu gehen und erhoffen, dass du dadurch gewinnst. Ja. Sondern sei ein anständiger Mensch und sei ein anständiger Magic-Spieler und dann haben wir wieder Spaß an diesem Spiel und das ist die Hauptsache von allem, was wir haben. Das ist für uns alle ein Hobby und es geht um Spaß. Und ich glaube, an diesem Finale hatte niemand Spaß. Weder die Zuschauenden, noch irgendeiner, der mitgemacht hat, noch die Judges, noch irgendwer. Würde ich sowas judgen, und ich bin nächsten Monat auf einem CDH-Turnier als Judge unterwegs, würde ich einfach gehen.
Good luck, auf jeden Fall. Aber das ist halt das Ding. Ich glaube, es müsste irgendeine Art von weiteren definierenden Faktoren geben, die sowas adressieren. Weil gerade Politiking, gerade darüber reden, was halt der Status ist. Es gibt so ein ganz natürliches Problem bei Competitive oder generell bei Commander, dass der 4. Spieler, ich glaube, nur eine Winrate von 12% hat, während der 1. Spieler bei 30% ist. Solche Sachen, dass man die halt irgendwie adressiert. Es gibt in einem anderen Video von Distraction Maker reden sie auch über CDH und meinten, dass es dann quasi von Turnierhausregeln gibt, dass wenn es zu einem Draw kommt, kann nur Spieler 1 mit Spieler 4 drawn und quasi Spieler 2 und 3 können quasi sich nicht, also sie dürfen sich nicht verbünden gegen andere. Also es gibt, also, und das sind halt so vage Regeln, wo du sagst, okay, wie willst du das denn nachweisen, dass sich gerade Leute verbünden? Also außer sie sagen die Worte, wir verbünden uns, aber dann bist du in so einem komischen Moment, wo wir auch bei Competitive Magic allgemein sind, wo die Leute sich dann außerhalb des Turniers treffen und sagen, hey,
so mit IDs.
Intentional Draws.
So Intentional Draws, ja.
Genau, wo du dann halt ne, vorher absprachen, was die der Judge nicht mitbekommt. Und ich glaube, was ich halt interessant finde, wir werden das Problem jetzt heute nicht lösen, ganz klar, aber ich finde es interessant, drüber zu reden, weil selbst sowas, wenn man denkt, Prioritätsuhr, so Schachuhren oder sowas, würden aber auch nicht funktionieren, denn macht jemand ein Combo-Play, Demonic Consultation, Thassa's Oracle oder sowas, also wo du instant winst, sind die Spieler, die danach sind, haben das Incentive, so schnell wie möglich ihre Priority abzugeben und dann ist es am letzten Spieler eine Lösung zu finden und dann findet die Diskussion in seiner Priority-Time statt. Also das ist halt alles schwierig zu tracken. Es ist ein Problem in Casual Commander, to be honest, dass man da halt auch einfach gucken muss, okay, wie viel Zeit nimmt jeder Spieler ein. Aber ich finde, bei CDH unter den Umständen, wo wir gerade sind, lohnt es sich, eine Diskussion zu führen, was wären Social-Grundregeln, die man festhalten kann, die für CDH-Turniere grundsätzlich gelten.
Sei kein Arsch.
sei kein Arsch, aber auch sowas wie, keine Ahnung, hast du Slowplay, vielleicht muss man wirklich sagen, hey, keine Absprachen, du darfst einfach keine Sachen kommentieren, oder sowas, oder, ne, dass man andere Regeln findet, um halt wirklich das Spielerische nach vorne zu bringen, aber ich fand das einen sehr, sehr interessanten Fall, ist offensichtlich was, was sehr negativ auf die Community, gerade auf die CDH-Community zurückwirft. Aber ich will auch wirklich sagen, die CDH-Spieler, die ich kennengelernt habe, die sind alle super, super nice, sind alle super cool.
Einmal lieber mega an die Competitive-Spieler da draußen.
Auf jeden Fall. Die haben mega Bock auf das Format. Die sagen, hey, du musst dir ein CDH-Deck bauen, damit wir zocken können und so.
Dann kannst auch ein Legacy-Deck bauen, dann kann ich wieder zocken.
Genau. Und das ist dahingehend auf jeden Fall viel lieber an CDH. Aber es ist ein Problem. Und ich glaube, man muss das mal diskutieren. Was ist euer Lösungsvorschlag? Spielt ihr CDH? Habt ihr Bock, euch damit mal auseinanderzusetzen? Oder sagt ihr, hey, ich bleib lieber bei meinen Rule Zero-Geschichten und versuch so ein bisschen zu formen, gegen was ich spiele? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Anything machen?
Ja, bestimmt. Ich meine, die Leute haben noch Bock, die hören ja noch zu.
Genau. Dementsprechend Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet bei uns im Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn zu uns in den Podcast mit ihrer Frage?
Ihr könnt bei dieser Hitze ein kleines Bötchen bauen, eure Frage da reinpacken und es einfach in irgendeinen Fluss tun. Es wird zu uns kommen, keine Sorge. Nein, Spaß beiseite. Ihr könnt entweder in den Shownotes oder in der Videobeschreibung auf den Link klicken, der wo Discord davor steht. Da kommt ihr auf unseren Discord, da werdet ihr dann durchgeleitet, tatsächlich von unseren coolen Bots, die von unseren coolen Mods bearbeitet werden. Und am Ende des Tages kommt ihr da auch mal das Ending-Ping vorbei. Einfach eine Frage reinstellen, früher oder später. Da kommen wir dazu, die Frage zu beantworten.
Yes. Dann haben wir zum Beispiel die Frage von Havelock bzw. Manu. Gibt es irgendwas in der Welt des Magic-Spielens, das ihr ein bisschen cringe findet? Also ein bisschen fremdschämig oder ein bisschen cringy halt, so wie dieses irgendwie habe ich da keinen Bezug zu. Gibt es da was, was dir einfällt?
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist nichts, wo ich sage, das finde ich schlimm oder das finde ich irgendwie weird oder seltsam. Magic, ich bin, was Magic angeht, super open-minded. Es gibt ein paar Sets, wo ich sage, so, oh, Aether Drift hätte nicht sein müssen. Das finde ich cringe, dass wir da irgendwas haben. Aber ich glaube, das Cringigste, was wir manchmal haben, sind bestimmte Secret Layer Universe Beyond, zum Beispiel eben SpongeBob, das hat mich schon cringen lassen, als ich es geöffnet habe. Aber es ist jetzt nichts, wo ich so generell sagen würde, so, okay, da cringe ich immer oder so.
Ja. Ich glaube, cringe ist halt ein weit gefasster Begriff. Ich glaube, ich cringe immer so ein bisschen, wenn ich auf, sag ich mal, nicht competitive Ebenen, sagen wir mal, irgendwie Pre-Release oder auch einfach nur zocken im Local Game Store oder sowas, auf Leute treffe, die das viel zu ernst nehmen. Da bin ich halt so ein bisschen, aber das ist nicht wirklich cringe, das ist mehr so, okay, wir haben hier andere Erwartungen. Also ich wollte einen entspannten Abend haben, den ich nicht häufig in meinem Leben habe, so. und du willst hier gerade Leute wegrasieren, die einfach, keine Ahnung, sich jetzt einen freien Abend im Monat irgendwie gegönnt haben. Und da bin ich halt so ein bisschen fine. Wenn du es brauchst, es ist okay.
Genau, wenn du es brauchst.
Nichts gegen Play to Win und so, aber halt so, das ist halt so ein bisschen, gerade bei so Commander oder halt wirklich so Pre-Release, wo ich mir denke, okay, da jetzt zu krass auch auf dicke Hose machen, finde ich ein bisschen komisch. Aber im Großen und Ganzen halt, wenn dann so ein paar Sets oder so ein paar Sachen, wenn Leute oder wenn es halt einfach zu viel auch das finde ich nicht wirklich cringe, weil ich, selbst wenn jemand zum Beispiel so einen Koffer von Gamegenic mit den Commander-Decks, was jetzt neu rauskommen ist, selbst wenn jemand das vom Tisch klatscht, würde ich nicht denken, boah, cringe, irgendwie so,
nee,
so
cool,
einen dicken Koffer dabei haben, würde ich sagen, geil. Also ist nicht mein Fall, aber finde ich halt cool, dass du das halt hast und dass es halt eine gute Lösung ist oder so. Deswegen, also ich finde nicht viel cringe, also ähnlich wie bei dir. Und wenn, dann halt so einfach, weil die Erwartungshaltung ein bisschen was anderes ist. Dann haben wir von PKO, was würdet ihr zu einem Universes Beyond Set mit The Elder Scrolls oder Elden Ring / Dark Souls sagen? Hatten wir, glaube ich, schon häufiger das Thema. Ich hatte ja auch einmal die Freude, ein Fake-Proxy-Deck mit Artworks von Elden Ring aufzumachen. Was würdest du zu Elder Scrolls, Elden Ring, Dark Souls sagen?
Das ist dein Thema. Ich bin da so weit raus, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ja, also wäre geil. Also würde ich nicht lügen. Also ich finde sogar Elder Scrolls hätte so ein bisschen, da könnte man noch narrativ so ein bisschen mehr rausholen. Dadurch, dass die Spiele immer so 4000 Jahre voneinander entfernt sind, also nicht ganz so lange, aber 400 oder so, gibt es so Gaps, die du halt mit einer coolen Saga erklären könntest. Du könntest halt Charaktere nochmal highlighten, die dazwischen irgendwie waren. Das finde ich ziemlich cool. Und halt Elden Ring und Dark Souls, auf jeden Fall wäre ich dabei. Also da ist halt, da geben die sich narrativ auch nicht viel Magic und Dark Souls, also Magic zu den Peak-Zeiten, wo du so viel über Flavortext gelesen hast oder ne, was halt so im Artwork drin ist. Und so interpretativ musst du halt auch bei Dark Souls sein. Und fände ich cool. Ich weiß nicht, ob From Software oder Bethesda so viel da an Rechten rausgeben würden. Also ich würde sehen, dass es gut zusammenpasst, ehrlicherweise. Aber genau, viel Liebe wäre da von meiner Seite auf jeden Fall mit drin. Ob es auch ein ganzes Set sein muss, ist auch eine Frage, aber also ich würde allein schon Commander Decks feiern. Okay, dann die nächste Frage von Jan Tenner. Habt ihr einen Lieblingscharakter oder Wesen aus Magic, unabhängig vom Effekt der Karte? Ein Lieblingscharakter oder Wesen? Ich würde mal sagen, lass uns mal Feather und Talia raushaben. Das wäre so die offensichtliche Antwort.
Hä? Verstehe ich nicht. Denn dann, keine Ahnung. Dann muss ich Odenstein auch rausnehmen, ist richtig?
Ja, okay, fair.
Okay.
Du kannst aber überlegen. Ja, bitte.
Ich glaube, wenn man in die Richtung geht, persönlich, alleine von Story-Faktor und so weiter, und wenn es wirklich um das Wesen geht, was jetzt nicht unbedingt hardcore implementiert ist, dann ist es wahrscheinlich Khaldra. Weil es ein Wesen ist, was ich sehr cool fand als junger Bub, sag ich mal, der halt damals diese Teile gesammelt hat und in jedem Set kam irgendwie ein neues Khaldra-Teil, so, boah, Khaldras Schwert und Schild, was, Khaldras Helm, oh mein Gott, man kann da was mit, oh mein Gott. Und das war halt sowas, wo ich gesagt habe, das ist cool. Ja. Das ist cool und da muss ich sagen, Ich glaube, wenn es sowas in der Richtung geht, dann wahrscheinlich das, wenn es wirklich um ein Wesen geht.
Ja, stimmt. Also bei Wesen, ich habe irgendwie so eine Faszination mit dem Tamogolf. Natürlich aus einer, sag ich mal, kompetitiven Sicht, dass es halt einfach so lange Modern geprägt hat einfach. Dass es aber auch, sag ich mal, als Karte so einen ikonischen Status hatten. Also als es nur Time Spiral Tamogolfs gab, Future Sight Tamogolfs, die halt in Foil, da diese 400-Euro-Karte, die bei dieser einen Proto gedraftet worden ist, obwohl der Burst Lightning ja besser war und so. Das sind so ein paar historische Faktoren, wo ich sage, da ist einfach viel Magic-Geschichte dran, die ich interessant finde. Aber auch vom Konzept her, dass es ja eine abgewandelte Version vom Lurgolf ist, die auf Dominaria war, wo es ja mit Hans Eriks Daughter und Seffi Eriks, Eriks Son und Eriks Daughter, genau so rum. Quasi die beiden da gibt, auch was Flavortext und dann halt später die Evolution zu halt Necrogolf, zu Pyrogolf, zu den ganz anderen Golfs, wo quasi dieser Nachhang Golf ist halt irgendwie wie so ein, also man könnte das aufbauschen wie Loot, so als quasi die Golfs sind quasi so ein bisschen die Ikonen von Magic, aber ist natürlich sehr martial und brutal und kannst jetzt nicht so geil wie Loot verkaufen. Aber ich glaube, dass die Golfs, gerade von Tamogolf geprägt, die finde ich dann doch in Magic schon ziemlich, ziemlich spannend, weil sowas gibt's eigentlich nicht in anderen Franchises.
Ja, kann ich verstehen, ja.
Okay, eine letzte Frage von Mikoto Kato. Yes. Was haltet ihr von Indie-Games allgemein, egal ob analog oder Videogames? Also Indie-Games, Independent-Games, die nicht von großen Verlägen oder von großen Spielemachern kommen. Hast du eine Faszination für Indie-Games? Gibt's Indie-Games, die du sehr gerne gespielt hast?
Es gibt Indie-Games, die ich sehr gerne mag. Damals, als es rauskam, war es doch Indie-Game Prison Architect zum Beispiel. Fand ich sehr, sehr gut. Theoretisch ist auch ein absolutes Lieblingsspiel von mir theoretisch mal Indie-Game gewesen, mittlerweile nicht mehr ganz so krass. Das ist Cat Quest. Cat Quest ist unglaublich cool. Also jeder, der irgendwie Katzen mag oder im zweiten Tag Katze und Hunde, es ist so viel Witz drauf, wenn die Miauzitäten da drauf sind oder so. Es ist so cool, mal Katzen und oder Hunde mag. Also und oder Hunde ist wirklich nur im zweiten Teil. Der Rest ist mehr Katzen, weil Katzen sind besser als Hunde, wissen wir alle. Aber ich glaube, so richtig im Indie-Bereich, im Indie-Sektor bin ich sehr wenig unterwegs. Es gibt ein paar Spiele, die ich immer wieder cool finde, wo ich auch mal wieder sage, so, hey, das gucke ich mir mal an. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass manche Brettspiele, wie zum Beispiel Dorfromantik, mal ein Indie-Game war. Ja, das sehe ich halt, weiß ich nicht. Finde ich halt schwierig. Und generell ist es halt so, ich spiele nicht so viel PC-Spiele, ich spiele nicht so viele Brettspiele. Und wenn, dann nehme ich halt tatsächlich eher AAA-Titel, einfache Sachen, wo ich weiß, die kann ich einfach runterspielen. Ich bin das Targeting-Opfer für die immer leichter werdenden Assassin's Creed-Spiele, weil ich keine Zeit mehr habe, mich da rein zu grinden und zu machen und zu tun. Und das ist leider wirklich ein Punkt, wo ich sage, ich bin das im Indie-Game, wahrscheinlich bin ich da nicht die Zielgruppe für.
Ja, ich muss sagen, ich hatte so eine gewisse Faszination mit Indie-Games, gerade mit Indie-Horror-Games, weil ich finde, Low-Budget-Horror-Dinger, die können halt auch sehr schnell so einen ganz eigenen Charme haben. So was wie Five Nights at Freddy's war ja irgendwie mal so ein Independent, One-Man-Show-Horror-Ding, ist dann riesengroß geworden. Aber sowas wie Babysitter Bloodbath oder The Cat Lady oder sowas, das sind halt alles so Sachen, die kriegst du halt einfach nicht mehr in einem AAA-Gewand groß hin. Da hast du eigentlich nur noch Resident Evil und halt, wenn mal irgendwie ein großer Horrorhersteller oder irgendwie sowas mal machen würde. Von daher bin ich da eigentlich schon irgendwie, habe ich eine gewisse Faszination. Ich muss aber auch sagen, dass Indie-Games im Laufe der Zeit, gerade Indie-Videogames, bei mir schon ein bisschen gelitten haben. Einfach nur, weil es gibt halt so eine gewisse Formalität, die gefühlt nicht besser ist, wie jedes Jahr dasselbe Call of Duty oder Assassin's Creed rauszubringen. Das sind sowas wie Roguelike, randomly generated 2D-Pixel-Plattformer, aller, keine Ahnung, Hollow Knight oder Metroidvanias oder sowas. Das sind halt alles so Schlagbegriffe, die sind halt irgendwie nicht besser oder schlechter als, also die sind halt nicht wirklich kreativer als das, was man halt so im AAA-Jargon hat, wo jeder Ego-Shooter irgendwie gleich aussieht. Und dahingehend habe ich so eine gewisse, obwohl ich sie nicht alle spiele, trotzdem so eine Überlastung, weil es auch gleichzeitig so viele gibt und jeder will das nächste Undertale sein.
Oh ja.
Gleichzeitig ist aber auch Undertale einfach eine krasse Erfahrung, die natürlich auch ein riesen Franchise gegründet hat und wo Toby Fox halt viel Geld mit verdient hat, ist jetzt auch nicht mehr wirklich Indie. Aber ist halt einfach, sowas hätte es halt nie unter EA gegeben. Sowas hätte halt Sony nie gegreenlightet. Das musste halt so eine One-Man-Show sein und dann war es halt irgendwie perfekt. Und ich glaube, das ist ein guter Spark für Kreativität. Ich selbst habe aber auch ähnlich wie du auch zu wenig Zeit, um mich da viel mit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich wühle jetzt in der Steam-Kiste, bis ich da irgendwas Geiles finde. Und dahingehend, ich liebe, wenn Indie-Games durchstarten, aber viele spiele ich tatsächlich nicht. Aber damit sind wir schon am Ende von Folge 299 von Radio Ravnica. Wenn ihr Fragen stellen wollt im Ask Us Anything, dann kommt gerne auf unseren Discord-Server, dort gerne an die ganzen Community-Aktionen mit teilnehmen, eure Fragen ins Ask Us Anything stellen und so weiter und so fort. Ihr könnt uns gerne supporten bei YouTube einmal. Mein Kanal ist da Gamery. Wenn ihr es gerade als Video guckt, dann seid ihr schon auf dem Kanal da. Sonst haben wir noch MTG Blackset, das ist Marks Kanal,
Yes,
wo wir zum
danke.
Beispiel auch teilweise zusammen Unboxings machen. Du machst ganz viele
Jedes
Event-Vlogs
Set.
von den Sachen, wo wir gerade unterwegs sind. Dann haben wir aber natürlich Social Media, alle Linktrees und Webseiten-Links sind da verlinkt unten in der Videobeschreibung in den Shownotes. Vielen Dank auch nochmal an Holy fürs Sponsoring dieser Folge. Und wenn ihr Holy-Getränke euch kaufen möchtet, dann könnt ihr ein bisschen Geld sparen mit den Codes Ravnica10, 10%, Ravnica5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und ihr unterstützt uns dabei indirekt, wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet. Patreon.com/Gamery ist da eure Adresse und so könnt ihr zum Beispiel genannt werden als Goldunterstützer wie Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Janwe, King Bombarda, Lulz, Nico Karp, Siren, Sascha H., Cinnamon, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.